Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Veronika Ruf. Am ersten Donnerstag im Monat betet die Kirche in besonderer Weise um geistliche Berufungen. Das nimmt Radio Horeb zum Anlass, an diesem Tag in der Spiritualitätssendung jeweils eine Berufungsgeschichte auszustrahlen. Heute haben wir dazu Schwester Dr. Lucida Schmieder aus Mayingen zu Gast. Was bewegt wohl jemanden, in einen Orden einzutreten? Und in unserer so schnelllebigen Zeit steht vielleicht noch deutlicher die Frage im Raum, wie kann jemand sein ganzes Leben lang dieser seiner Berufung treu bleiben? Einmal entschieden, immer entschieden? Viele sagen, das kann man einem Menschen doch nicht zumuten, das überfordert ihn. Es kann doch eine Situation eintreten, die alles noch einmal relativiert und revidiert. Rein menschlich gesehen ist es wirklich eine ungeheure Forderung, sich ein Leben lang auf etwas oder besser auf jemanden festzulegen. Doch gerade das bringt die wahre Größe des Menschen zum Vorschein, wenn er Ja sagt, ohne dieses Ja irgendwann wieder zurückzunehmen. Im Fall eines Ordenseintritts heißt das Ja zu dem, der in seine engere Nachfolge ruft, zu Jesus Christus. Es ist faszinierend zu sehen, wie Menschen dann dieses Ja zu Gott in Treue ein Leben lang durchzuhalten vermögen. Es freut mich sehr, dass Schwester Dr. Lucida Schmieder aus Mayingen uns heute davon berichten wird, wie ihr Berufungsweg in ihrem langen Ordensleben verlaufen ist. Ich darf Sie jetzt herzlich begrüßen. Grüß Gott, Schwester Lucida.
Grüß Gott.
Ja, bevor wir in Ihre Berufungsgeschichte einsteigen, möchte ich ein paar Eckdaten aus Ihrem Lebenslauf vorab nennen. Sie gehören dem Orden der Missionsbenediktinerinnen von Tutzing an. 24 Jahre waren Sie auch in der Mission in Nordostbrasilien tätig und hatten dort verschiedene Leitungsfunktionen innerhalb des Ordens inne. Schwester Lucida, gleich mal eine Frage. Was sind denn Missionsbenediktinerinnen im Unterschied zu den Benediktinerinnen, wie man sie so als kontemplativen Orden kennt?
Der Unterschied liegt in der spezifischen Lebensform und in der Sendung. Während die sogenannten kontemplativen oder beschaulichen Benediktinerinnen sich auf einen Ort und eine Gemeinschaft konzentrieren und die Regel des heiligen Benedikt befolgen, dazu gehören auch die drei Gelübde, nämlich Gehorsam, Conversio Morum, das heißt tägliche Umkehr in der klösterlichen Gemeinschaft und Stabilität, also ihre Stabilität auf den erwählten Ort und die dort wohnende Gemeinschaft konzentriert, sind wir als Missionsbenediktinerinnen auch gemeinsam mit ihnen verpflichtet auf die Regel des heiligen Benedikts, aber wir leisten unsere Stabilitas nicht auf einen Ort oder eine Gemeinschaft, sondern für uns gilt Stabilitas auf die Kongregation mit all ihren Prioraten weltweit, sodass wir versetzt werden können von einem Missionsgebiet ins andere und dort uns wieder eingeben und jeweils dort, wo wir sind, eben diese Stabilität leben. Aber das ist nicht lebenslang wie bei den Beschaulichen. Dann ist noch ein Unterschied, dass wir viermal am Tag das Stundengebet verrichten und die beschaulichen Orten haben, je nachdem, sechsmal oder siebenmal, also sie werden sich auch der Terz, Sext und Non, also den drei mittäglichen Tagzeiten widmen, die wir alle in einer einzigen beten, und sie haben die Vigilien. Wir beten die Vigilien nur vor großen Festen. Aber die Gemeinschaft, die Pflege der Gemeinschaft und die Gelübde sind gleich. Vor allem die ganze Botschaft der Regel des Benedikts.
Das ist ja sehr interessant. Jetzt haben wir wieder etwas Neues gelernt. Dankeschön. Ja, nach Ihrer Zeit in Brasilien gab es eine neue Etappe in Ihrer Biografie. Sie haben in Dogmatik bzw. Dogmengeschichte bei Professor Dr. Heribert Mühlen in Paderborn promoviert.
Ja.
Und 1984 gab es dann wieder eine solche Etappe. Sie wurden von Ihrer Ordensleitung freigestellt für die Gründung des katholischen Evangelisationszentrums Mayingen. Dort sind Sie seither tätig. Sie sind Mitglied der dort ansässigen Gemeinschaft, die Lumen Christi sich nennt. Sie haben reiche Erfahrungen sammeln können in der Exerzitien- und seelsorglichen Begleitung. Vielen Menschen haben Sie selber auf Ihrem Berufungsweg geholfen. Sie halten zahlreiche Vorträge, nicht nur im katholischen Evangelisationszentrum, sondern auch bei Radio Horeb sind Sie regelmäßig zu hören. Ich freue mich drauf, dass Sie uns heute Ihre persönliche Lebensgeschichte erzählen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können nach dem Vortrag von Schwester Dr. Lucida Schmieder anrufen und sich am Gespräch beteiligen. Die Nummer sage ich Ihnen später an. Bitte, Schwester Lucida, wir freuen uns auf Ihre Berufungsgeschichte.
Ja, so möchte ich beginnen mit der ersten Etappe, die ersten 24 Jahre. Ich nenne es mein erstes Zuhause. Meine Eltern wohnten zunächst in Bruchsal in Baden. Und ich wurde als erstes Kind in Bruchsal geboren, 1927. Es war am Fronleichnamsfest, circa 11 Uhr. Gerade als die Fronleichnamsprozession von festlichen Gesängen und Böllern begleitet wurde, da erzählten meine Eltern, hätte ich auch den ersten Schrei getan. Was mich später sehr berührt hat, ich lese aus einer Tagebuchnotiz meines Vaters die Stichworte. Wir freuen uns sehr auf unser Kind. Wir vertrauen, dass alles gut geht. Wir wollen unser Kind ja zur Ehre Gottes erziehen. Ich bekam dann auch gleich am 19.06. die heilige Taufe und wurde mit dem Namen Beatrix, die Glückliche, Maria Elisabeth, getauft. Der Name ist mir wie eine Verheißung geschenkt. Du sollst glücklich sein. So war es auch. Ich erlebte eine sehr glückliche Kindheit in Neustadt im Schwarzwald. Dorthin wurde mein Vater versetzt als Schulleiter der Handelsschule. Und das war 1930. 1931 war die Geburt meiner Schwester. Und wir spielten viel in der Natur und rannten mit Herzenslust über die Wiesen und im Wald. Doch dann, ab 1932, begann für unsere Familie eine Zeit der Bedrohung, des Schreckens, der Angst durch die Verfolgung meines Vaters durch die aufkommenden Nazis. Mein Vater hat in der Freiburger Zeitung geschrieben, dass er gegen diese Bewegung ist, und das brachte ihm sehr viel Hass ein. Einmal brach eine Bande von Braunhemden bei uns ins Haus und meine Mutter musste alles an Lebensmitteln zubereiten, was sie im Hause hatte. Sie wollten meinen Vater mitnehmen, der sich aber glücklicherweise gerade in Freiburg aufhielt. Die Situation wurde immer gefährlicher und dann kam eine göttliche Führung. Es war zwar äußerlich wie eine Straftat, mein Vater wurde dann von der Schulleitung wegversetzt, strafversetzt als Studienrat nach Pforzheim. Auch dort wurde er mehrfach von der Gestapo verfolgt, erhielt Sprechverbot. Und in dieser schweren Situation in Pforzheim hat meine Mutter mich auf die Frühkommunion vorbereitet. Später wurde mir klar, dass sie in dieser schweren Zeit mich ganz persönlich zu der Quelle des Lebens, die sie selber auch sehr schätzte und als Kraft empfand, hinzuführen. Ich konnte damals noch nicht lesen, noch schreiben, war noch nicht in der Schule. Und da kam so ein Einbruch der Liebe Gottes. Mein Leben. Am Heiligabend 1933 durfte ich dann zwischen meinen Eltern, im Presbyterium der Stadtpfarreikirche St. Franziskus in Pforzheim zum ersten Mal den Herrn empfangen. Es war ein tiefgreifendes Erleben für mich. Äußerlich war alles so einfach. Kein Kommunionkleidchen, sondern schwarze Mäntelchen. Es war ja Winter. Aber ich habe gespürt, Jesus kommt zu mir in der eucharistischen Gestalt des Brotes. Ich war auf sehr kindliche Weise überwältigt und kenne deshalb bis heute das stille Glück einer Kinderseele. Ach, dachte ich, wenn die anderen das wüssten, dass Jesus wirklich da ist. Aber auch gleichzeitig den Schmerz, diese Gnade nicht so mitteilen zu können und irgendwie anders zu sein wie die anderen. Es war in mir so ein Staunen und Danken und viele, viele Tränen und ein Beginn der Sehnsucht nach mehr, mehr. Er ist wirklich da. Damals musste ich dann bei jeder Gelegenheit wieder in die Kirche gehen. Es war immerhin ziemlich weit von uns, die wir außerhalb der Stadt wohnten. Aber ich dachte, wenn die anderen Menschen doch ahnen könnten, dass er da ist. Es ist so schön, Jesus im Herzen zu wissen. Dann kam die Schulzeit, das Lernen machte mir freudig. Ich konnte nicht genug bekommen, aber zu Hause eine ständige Spannung und lebensbedrohende Unsicherheit durch die dauernde Bespitzelung meines Vaters durch dieses Naziregime. Doch da auch wieder diese göttliche Fügung und der Schutz, der Direktor, ein Parteigenosse, schätzte und beschützte meinen Vater, denn er wollte den begabten und kreativen Lehrer nicht vermissen. Und mein Vater war klug. Er versuchte, sich mit allen Kräften sozial in der Wohlfahrtseinrichtung zu engagieren. Er tut ja was fürs Reich. Und so wurde er dann frühzeitig, schon vor dem Kriegsausbruch 1939, ins Militär eingezogen. Aber er meldete sich auch für Stabsdienste, also nicht für einen direkten Kriegseinsatz. Und es gelang ihm, als Stabsoffizier organisatorische Belange zu verwalten. Und er war eben dann in Russland, Frankreich bis 1945 und dann noch 2 Jahre in furchtbarer französischer Gefangenschaft, wo er ungemein hart und menschenunwürdig mit vielen anderen Kameraden leben musste. Nur selten konnte mein Vater kurz in Heimaturlaub kommen. Und so musste meine Mutter mit uns 4 Mädchen allein den Alltag meistern. Da ich die Älteste war, hatte ich Besorgungen zu machen. Das bedeutete damals, geduldig in den langen Schlangen der Menschen zu stehen, die alle die rationierten Lebensmittel kaufen wollten, bevor sie ausgingen. Und wie froh war ich, als ich das Notwendige erhalten konnte. Ich wollte ja meiner Mutter beistehen, wo immer ich konnte. Und da ist mir auch bewusst, wie sehr ich da auch mit Jesus in meinem Herzen gesprochen habe, dass er mir doch helfen möge, damit ich nicht leer heimkomme. Für mich war die Schule Freude, das Lernen fiel mir leicht und war wie ein Ausgleich. Aber in der Oberstufe wurden wir kurzerhand in Fabriken geschickt, um anstelle der fehlenden Männer die anstehenden Arbeiten zu verrichten. Das war eine sehr harte Zeit. Als mein Vater wie durch ein Wunder vor Moskau von seinem zuständigen General den Befehl erhielt, unverzüglich nach Straßburg zu kommen, um eine Planungsarbeit zu verrichten, da atmeten wir auf. Nun war er in unserer Nähe. Pforzheim, Straßburg ist ja keine Entfernung. Und wir durften ihn 2 oder 3 Mal besuchen. Doch da häuften sich schon die Bombenangriffe und die Unsicherheit wuchs. Wir erlebten im Februar 1945 den katastrophalen Bombenangriff auf Pforzheim. Ich weiß noch wie heute, wie die Christbäume, die sogenannten Lichterstrahler da vom Himmel flogen. Und wir wussten, jetzt kommt das Schlimmste. In 20 Minuten wurde die gesamte Altstadt und Umkreis zerstört. Man schätzte ca. 30.000 Tote. Da wir etwas außerhalb des Stadtkerns auf dem Wartberg wohnten, blieb unser Haus nur leicht beschädigt. Aber ich fühlte in mir einen brennenden Schmerz wie ein Dolchstich, der unerträglich bohrte und immer wieder die Frage aufwarf, wie können Menschen einander so vernichten und massenhaft Unschuldige töten? Herr, wie kannst du so etwas zulassen? Wo bist du? Was sagst du dazu? Da wurde mir klar, ich muss die kurze, kostbare Lebenszeit ausnützen, um Gutes zu tun. Immer mehr wuchs in mir der Gedanke und die Sehnsucht, den Menschen zu helfen, und zwar denen, die am meisten leiden müssen. So reifte in mir der Wunsch, in die Missionen zu gehen, um den Ärmsten der Armen beizustehen. Wir hatten damals die Steiler Zeitschriften mit dem Titel Die Gottesstadt und der Jesusknabe und die regten mich sehr an. Mein Entschluss stand fest. Ich will mich als Missionsärztin den Leprakranken widmen. Aber an einen Eintritt ins Kloster dachte ich damals nicht. Da war mir die Freiheit zu wichtig. Doch Gottes Führung wollte es anders. Als ich zu einem bekannten Direktor, es war ein Priester, nach Karlsruhe fuhr, um eines unserer Gemälde zu verkaufen, denn wir hatten keinerlei Einnahmen, da mein Vater in Gefangenschaft war, wurde meine Aktentasche von amerikanischen Soldaten am Bahnhof vor der Rückfahrt untersucht und ich wurde festgenommen. Warum? Weil ich einen geschlossenen Brief bei mir hatte. Ich wusste nicht, dass dies in der amerikanischen Zone verboten war. Wir waren ja in der französisch besetzten Zone in Pforzheim. Aber Erklärungen wollte niemand hören. Kurzerhand wurde ich, auch noch andere, ins Untersuchungsgefängnis gebracht und am anderen Tag vor den Richterstuhl geführt. Diese durchwachte Gefängnisnacht öffnete mir die Augen. Ich fühlte mich zutiefst gedemütigt, meiner Freiheit beraubt. Dann aber dachte ich, Menschen rauben dir die Freiheit auf so willkürliche Weise und du willst sie nicht deinem Gott schenken. Später erfuhr ich, dass ich sehr behütet wurde, denn außer der für uns damals großen Summe 20 D-Mark, die ich dem Richter geben musste, passierte mir nichts. In mir wuchs die Sehnsucht nach einer erfüllten Lebenszeit. Ich hatte den Eindruck, die Zeit geht so schnell vorüber. Also mach aus deinem Leben das Wertvollste. Kauf die Zeit aus. Immer deutlicher wurde das innere Drängen, dem wahren Herrn meine Freiheit, ja ihm allein alles zu geben, im Dienst an den Ärmsten. Aber zuerst wollte ich noch das Abitur machen und das geschah dann 1947 im März und dann wollte ich mich entscheiden, in die Mission zu gehen. Aber wie? Immer noch war eine Hemmung da, in eine Ordensgemeinschaft einzutreten. Ich schrieb an das Missionsärztliche Institut in Würzburg, bekam aber keine Antwort. Im Gespräch mit unserem Stadtpfarrer erfuhr ich von einer Schwester Tetwigis, die bei den Missionsbenediktinerinnen von Tutzing ist und als Missionsärztin in Tansania sich den Leprakranken widmet. Das ließ mich nicht mehr los. Ich fuhr nach Tutzing, um mich vor Ort zu erkundigen. Dort gewann ich einen guten Eindruck, doch alles in mir wehrte sich, mich auf das Klosterleben einzulassen. Es begann von da ab ein mächtiger innerer Kampf. In dieser Zeit rang ich förmlich, so wie Jakob, mit meinem Gott. Ich flehte und kämpfte um Klarheit, damit ich ja die richtige Entscheidung treffe. In meiner Not versuchte ich etwas, was damals sehr unbekannt war. Ich suchte mir einen einsamen Platz, das war morgens beim Aufräumen der Schlafzimmer, und dort vor dem Kreuz über dem Ehebett meiner Eltern kniete ich inständig hin und begann eben ganz laut zu beten, ja zum Herrn zu schreien. Die Tür war verschlossen. Aber ich ließ ihn nicht in Ruhe. Hilf mir, den richtigen Weg zu finden. So ging es Tag um Tag. Wie lange das dauerte, weiß ich nicht mehr. Mir schien es eine sehr lange Zeit. Ja, und dann kam die Antwort. Es geschah ein Einbruch der Liebe Gottes, wie ich das noch nie erlebt hatte. Dabei war alles so einfach, so schlicht. Es war mir, als ob Jesus selbst vom Kreuz zu mir sagte, quäl dich doch nicht so. Hab doch keine Angst. Ich liebe dich und ich brauche dich. Ich habe es nicht gehört, ich habe es nicht gesehen, aber es war von innen her so schlicht und einfach und so tief überzeugend, dass ich gepackt wurde, betroffen war durch diese drei markanten Worte. Ich darf Ihnen sagen, das wirkt bis heute. Hab doch keine Angst, fürchte dich nicht, quäl dich doch nicht. Ich liebe dich doch und ich brauche dich. Ich ging dann ans Fenster und da erlebte ich, wie eine neue Sichtweise, eine neue Lebensqualität war in mir. Mein Blick aus dem Fenster schien mir neu. Die Sonne strahlte leuchtender, die Wiesen waren grüner, der Himmel und die Wolken in einem bisher nie wahrgenommenen Glanz. Das alles gab mir die Kraft zur Entscheidung. Komm, ruft er, hinter mich, lass deine eigenen kleinen Pläne los, folge du mir nach. Dann kam etwas, was mich selber betroffen hat, ja fast erschrocken hat. Ich sagte halblaut vor mich hin, wenn jetzt das Kloster in Tutzing, damals war es ja noch so dunkel angestrichen, schwarz, grün, braun, mit der Tarnungsfarbe, wenn das Kloster in Tutzing auch wie ein Konzentrationslager wäre, ich gehe. Ich weiß jetzt, wem ich gehöre. Aber in Klammer gesagt, ich wusste damals nur vom Hörensagen von den Konzentrationslagern. Wir hatten keine Ahnung, was da wirklich drin war. Es sollte nur schrecklich sein, aber Details wusste ich nicht. Aber das kam mir. So führte er mich nach Tutzing in die Gemeinschaft der Missionsbenediktinerinnen. Das Noviziat mit den damaligen sehr strengen Regeln war für mich eine Zeit der Gnade. Irgendwie fühlte ich mich zu Hause. Ich bin angekommen. Das Mutterhaus Tutzing wurde mein zweites Zuhause. Ich freute mich auf das Chorgebet, denn das lateinische Chorgebet, ich liebte ja die lateinische Sprache, war für mich anziehend. Es zog mich geradezu in die Kapelle in den freien Zeiten. Ja, und dann als Postulantin versuchte ich mit der inständigen Bitte um die Gaben der Träne irgendwie zur Liebesreue über meine Sünden zu kommen. Ich weiß noch, wie das anstrengend war. Dann kam mir wieder das Berufungswort, quäl dich doch nicht so. Du ersehnst ein reines Herz, aber es wird dir geschenkt. Und in dieser Zeit löse sich wie von selbst der einst so starke Drang, Missionsärztin zu werden. Ich habe es noch in den Fragebogen geschrieben, aber es war jetzt anders. Das Berufungserlebnis hat mich so geprägt, dass ich jetzt nicht nur das anzielte, sondern eigentlich könnte jetzt das kommen, was eben kommt. Es war innerlich so eine Sammlung auf meinen Herrn hin und das war reine Gnade. Denn wie ich dann damals vom Mutterhaus her zur Schule geschickt wurde, um einige Informationen weiterzugeben, da habe ich große Freude an den spielenden Schulkindern gehabt. Und da war mir der Gedanke an eine Mitarbeit in der Schule auch verlockend. Ich wurde wirklich dann gefragt, ob ich nicht jetzt studieren wollte, um an der Oberschule zu helfen. Aber noch war es nicht so weit. Bei der Einkleidung wurde mir mein neuer Name, nämlich Lucida, geschenkt. Das war für mich ein Lebensprogramm. Ich war sehr betroffen, zumal ich in der Nacht zuvor träumte, ich bekäme einen Lichtnamen. Aber dann habe ich überlegt, was könnte das sein? Lucia gab es schon. Illuminata, ja, das ist ja auch nicht so ansprechend. Und von daher habe ich es dann wieder losgelassen, habe mich aber sehr gefreut und war tief bewegt, als dann Lucida kam. Doch damals war der Anspruch fast zu groß für mich. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ja, da bin ich eben so ein kleines Lichtlein. Er sagt, Lucida, werde, was du bist. Lichtträgerin. Aber wie soll das geschehen?
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Sendereihe Spiritualität. Heute mit der Berufungsgeschichte von Schwester Dr. Lucida Schmieder aus Meiningen. Nachdem Schwester Lucida von ihrer Kindheit und Jugend in der Nazi- und Kriegszeit berichtet hat, hat sie uns auch erzählt, wie sie den Einbruch der Liebe Gottes in ihr Leben erfahren hat. Wie dieser Einbruch dann sie dazu führte, in den Orden der Missionsbenediktinerinnen einzutreten. Jetzt sind wir gespannt, wie es in ihrem Leben weiterging.
In diesem Noviziatsjahr sehnte ich mich nach der Profess. Die fand dann statt am 21. Oktober 1949. Jesus Christus hat mich berufen und er selbst hat mit mich sich angetraut. Jetzt gehöre ich ihm. Für mich galt die Ablegung der Gelübde nicht nur für die Zeit von 3 Jahren, sondern damals schon für immer. Ich wurde dann zum Studium in die damals noch teilweise zerstörte Maximilians-Universität nach München geschickt, um Germanistik, Deutsch, Englisch und Geschichte zu belegen. In Klammer gesagt, das war nicht gerade das, was ich mir ausgesucht hätte. Aber es ist so. Und die Vorsehung wollte, dass ich mit einer 10 Jahre älteren Schwester, die sehr begabt war, und überaus fleißig ein Zimmerchen im Schwabacher Krankenhaus teilte. Von ihr habe ich echtes Studieren gelernt. Und damals hatte ich als Professor auch Romano Guardini, der den ersten Semestern Vorlesungen gab. Und durch ihn lernte ich die halb zerbombte Stadt mit allen Häusern, auch den Betrieb. Und damals liefen so viele Menschen mit Hunden herum, dass ich dachte, wo sind da die Kinder? Und auch den Lärm neu wahrzunehmen und auf das Verborgene dahinterliegende zu schauen. Dann versuchte ich, auch sparsam, schon für die nächste Semesterprüfungen abzulegen, um vom Hörgeld befreit zu werden. Und dann kam plötzlich alles anders. Die Oberschule in Tutzing sollte aufgelöst werden. Meine Bestimmung, dort als Lehrerin zu wirken, löst sich damit auch auf. An unserem Gründungstag am 24. September 1951 hatten wir Kaffeekolloquium. Und dort sollten neue Aussendungen bekannt gegeben werden. Wir alle waren sehr gespannt, wer denn jetzt ausgesandt wird. Ich hatte keine Ahnung. Es war damals so. Alles überraschend. Das Unerhoffte und Unverhoffte geschah, als ich hörte, nach Brasilien werden zwei Schwestern ausgesandt. In das Priorat São Paulo, Sorocaba, Schwester Sigrun, in das Priorat Olinda, Pernambuco, Nordosten, Schwester Lucida. Da meinte ich nicht recht zu hören. Ich hatte doch schon alles geplant für das Wintersemester. Zunächst war ich sprachlos, doch dann folgte ein kurzer innerer Kampf. Ja, wozu bist du denn eingetreten? Du wolltest doch in die Missionen. Ja, aber doch Afrika. Nein, aber das hat sich doch schon erledigt. Du bist doch deinem Herrn angetraut. Ja, dein Wille geschehe. Und in dem Moment, wo das Ja gesprochen war, begann eine innere Freude, eine neugierige Erwartung in mir zu wachsen. Und im Danken, erwählt zu sein, verschwand dann auch das letzte Widerstreben, mein angefangenes Studium nicht zu Ende zu führen. Und alles konzentrierte sich darauf, diese neue Zukunft in Blick zu nehmen. Damals galt die Aussendung für immer, ohne Zurück, ohne Heimaturlaub. Wir durften vorher 3 Tage zum Verabschieden nach Hause. Aber das war irgendwie selbstverständlich. Es war so. Schwer für mich war allerdings die damalige Praxis, die Sprache nicht vorher, sondern erst im Land selbst lernen zu dürfen. Aber solche Opfer gehören eben zum Leben. In der Nachfolge Christi, sagte ich mir. Und dann sprach die göttliche Vorsehung sehr deutlich. Am 30. November sind Schwester Sigrun und ich von Genua aus mit dem Schiff St. Andreas, ja, der heilige Apostel vom 30. November gefeiert, durch das Mittelmeer, Gibraltar über den Atlantik nach Rio de Janeiro. Wir beide waren glücklich, sangen und dichteten auf dem Deck. Wir wollten all unsere herrlichen Eindrücke den Schwestern in Tutzing mitteilen. Die fliegenden Fische, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das herrliche Spiel der Wellen und Wolken. So kamen wir nach 14 Tagen in Rio an. Am 15.12. bei 40 Grad Hitze. Unsere Mitschwestern von St. Amaro, das ist ein großes Kolleg, eine Schule, waren sehr einfühlend. Nur eine Nacht verbrachten wir in diesem Hitzekessel Rio de Janeiro. Dann organisierten sie für uns beide die Fahrt nach dem Ferienhaus auf dem kühleren, bergigen und bewaldeten Anhöhen der Tijuca. Dort erholten wir uns und staunten nur über so viele Bananen, die es dort gab. Sie standen auf dem Tisch und die Schwestern hatten ihre Freude, uns einfach essen zu sehen, ohne zu zählen, Bananen essen. Das kannten wir ja gar nicht. In der damaligen Zeit gab es bei uns das nicht. Und nach dieser schönen, erlebnisreichen Woche konnte ich in einem Küstendampfer von Rio de Janeiro nach Recife weiterfahren. Dabei machte ich die unangenehme Bekanntschaft mit der Seekrankheit. Das Meer und die schöne Aussicht auf die Küste hatten keinerlei Reiz für mich. Aber nach 8 Tagen war der Spuk vorbei. Gott sei gedankt. Wir sind im Hafen von Recife Ich bin angekommen. Es war der 24. Dezember 1951. Meine Mitschwestern holten mich ab und sprachen vom Christkindgeschenk. Und jetzt beginnt die zweite Etappe, wieder 24 Jahre. Mein drittes Zuhause bahnt sich an. Alle nahmen mich freudig und sehr freundlich auf. Ich konnte die Sprache nicht, jetzt galt es, sie zu erlernen. Da gab es viele Übungsfelder des Glaubens, viel mehr als mir lieb war. Ich wurde extrem herausgefordert durch das heiße Klima, das intensive Lernen, harte Arbeit. So war die Zeit geprägt von viel Freude, aber auch viel Tränen, weil die Schwestern einfach keine Zeit hatten, mir die Sprache beizubringen. Ich musste es so lernen, wie es eben möglich war. Aber immer wieder kam dann der Gedanke an meine Anfangserfahrung, das Ringen um die gelebte Freundschaft mit Christus. Und da ging es einen Schritt weiter. Liebst du mich mehr als all das andere? Komm, lass dich führen, wohin du nicht willst. Nimm die Situation an, wie sie ist. Und da hatte ich am Herz-Jesu-Fest eine sehr tiefe Berührung, ja, eine Gotteserfahrung, wo ich spüren durfte, unter Tränen, dass Jesus sagt, mich dürstet. Hilf du mir, all den Dürstenden den Weg zu weisen. Verbunden damit war auch ein Ringen um Selbsterkenntnis, um Herzensreinheit. Ich wollte ja wieder ein neues Noviziat machen zur Vorbereitung auf meine ewige Profess, die dann am 21. Oktober 1952 geschah. Wirklich ein inniges Geschehen in der Zweisamkeit mit meinem geliebten Herrn, denn ich konnte ja keine Verwandtschaftsbesuche empfangen und so war ich wirklich ganz mit ihm allein. Ja, und dann kam wieder eine Feuerprobe, denn bereits zu Beginn des neuen Schuljahres 1952 wurde ich gebeten, weil ich ja Latein so gerne hatte, Latein zu unterrichten in den ersten zwei Klassen des Mädchengymnasiums in unserer Accademia Sancta Gertrudis. Das machte mir einerseits Freude, doch der Kampf mit der Sprache und dabei ging es ja auch noch, mich vorzubereiten auf die Aufnahmeprüfungen für das Pädagogikstudium an der Uni, das Ende des Jahres stattfinden sollte. Da war die Zeit sehr knapp zum Lernen und damit hatte ich wieder große Mühe. Aber immer wieder durfte ich Gottes Hilfe erfahren. Er hat mich wirklich durchgetragen. Nach der ewigen Profess durfte ich dann nach Recife in unser Kolleg, unsere liebe Frau vom Karmel. Dort verbrachte ich die Jahre bis 1962. Morgens einige Stunden Unterricht. Ab 13 Uhr, man bedenke, in der Tropenhitze, begannen die Vorlesungen in der Fakultät, zu Fuß circa 20 Minuten von unserem Konvent entfernt. Das war eine harte Zeit. Inzwischen wurde unsere Klausur gebaut, denn wir wohnten so in Baracken und mussten Regenschirme aufspannen, damit wir nicht nur nachts, sondern auch tags beim Studieren, wir zwei Studentinnen an einem kleinen Tisch, da unsere Skripten nicht alle unter Wasser hatten. Das war in der Regenzeit allerdings. Wie schnell vergingen dann die 4 Jahre des Studiums bis zum Lizenziat, dann noch 2 weiterführende Jahre für Qualifikationen in Erziehungsberatung. Ja, und dann hatte ich so viel zu tun mit den Vorbereitungen für die Stunden, dass ich mich nur nach den Ferien sehnte. Und als ich dann gebeten wurde, in den Ferien auch noch Arbeit im Sekretariat zu tun, also Arbeit anzunehmen, stürzte ich innerlich in eine Krise. Ich dachte, nur arbeiten, nur noch Labora. Kann das Gottes Wille sein? Doch was soll ich tun? Die Mitschwestern allein lassen, das geht ja auch nicht. So schrie ich zum Herrn um Hilfe. Du weißt doch, dass ich stille Zeit brauche, um bei dir zu sein. Du weißt doch, dass ich Zeit brauche, um mich vorzubereiten. Doch mein Schreien zu ihm wurde immer erhört. Er hat mir einen Ausweg gezeigt. Wieder sehr einfach. Ich verstand das so, dass er mir sagte, du willst bei mir sein und beten. Du sehnst dich nach inniger Gemeinschaft mit mir. Aber ich selber bin doch bei dir. Wenn du die monotone Arbeit tust, Noten abschreibst im Sekretariat und Ähnliches, was du nicht magst, tust. Mach doch daraus etwas Wertvolles. Übe dich ein in das kontemplative Tun aus Liebe. Du könntest doch betend das tun, was du jetzt so mit Widerstreben machst. Dann kann ich dich erquicken mit meinem Heiligen Geist. Und so war es. Ich habe auf diesen inneren Impuls gehört und spürte buchstäblich, dass ich eingetaucht bin in seine Gegenwart. Und der Vormittag ging vorbei. Nicht mehr rebellisch und erschöpft, sondern ich habe die Wirklichkeit angenommen und wurde von ihm erquickt. Es war fast so, als ob ich in der Kapelle Anbetung gehalten hätte. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Ich lernte damals bewusst das Widerstrebende der Wirklichkeit zu bejahen und zu versuchen, es aus Liebe zu tun. Natürlich, das brauchte jedes Mal wieder neu das Ringen um die klare Entscheidung, aber es lohnt sich. Dann, auch das durfte ich erfahren, bewahrheitet sich die Vision des heiligen Benedikt. Er sagt, wer aber im klösterlichen Leben und im Glauben fortschreitet, dem wird das Herz weit und er läuft in unsagbarem Glück der Liebe den Weg der Gebote Gottes, die vorher für ihn sehr schwierig waren. Ja, und dann kam der Ruf in die Verantwortung, für mich auch viel zu früh, aber es war so. 1959 wurde die bisherige Direktorin zur Oberin ernannt und man bat mich, die Leitung des großen Kollegs, damals 1200 Schülerinnen, zu übernehmen. Ich war damals 32 Jahre. Der Morgen war für mich eine immense Herausforderung. Nach unserer Laudes, Betrachtung und Heiligen Messe, nach dem Frühstück, läutete circa 7.15 Uhr die Schulglocke. Um 7.30 Uhr versammelten sich alle Klassen in der großen Halle. In zweier Reihen mussten sie sich mit ihren Lehrern aufstellen. Als Direktorin hatte ich die Aufgabe, auf ein Stufenpodest zu stehen, alle in Blick zu nehmen, um zunächst Stillschweigen zu erreichen, mit einem Gebet den Schultag zu eröffnen. Dann kamen die notwendigen Ansagen und der Hinweis, weiterhin in Stille in die Klassenzimmer zu gehen. Heute ist das nicht mehr so, aber damals war die Spannung, dass ich die Kraft habe, denn schreien konnte ich nicht. Meine Vorgängerin hatte eine sehr vehemente und laute Stimme, das hatte ich nicht. Also musste ich es auf meine Art hinkriegen, dass die Mädchen gebannt sind. Und da hat mir eben wieder dieses intensive Beten geholfen und irgendwie hat es geklappt. Aber jeden Morgen neu. Durch diese Prüfung hindurch, aber es hat sich gelohnt, die Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium, es waren mehr als 80 Lehrer die vielen Schülerinnen, war recht gut. Da ich mich sehr für die Berufungspastoral interessierte, bot ich monatliche Treffen für Interessenten der höheren Klassen mit geistlichen Themen am Wochenende an. Eine gute Gruppe traf sich regelmäßig zum Glaubensgespräch und Gebet. Auch die Missionsarbeit in den Favelas, den Slums, den sogenannten Sozialzentren, wurde von Mitschwestern und Schülerinnen, von jedem von uns wöchentlich mit noch Mittwochnachmittags mit Eifer vorangetrieben. So vergingen die 4 Jahre. Ich hatte den Eindruck, es reicht. Diese Art Arbeit, es ist ja schön, aber es ist doch zu anstrengend. Herr, such dir eine andere. Aber dann kam wieder nicht, wie ich will. Und als ich mich dann wieder zum Jahr für das neue Schuljahr durchgerungen hatte, kam plötzlich aus dem Mutterhaus Olinda die Anfrage, ob ich nicht das Noviziat übernehmen wolle. Mit Dankbarkeit und Freude nahm ich das Angebot an. Niemand ahnte, dass dies für mich eine Gebetserhörung war. Im Gegenteil, es gab Mitschwestern, die mich bedauerten. Sogar meine hochverehrte Magistra aus Tutzing schrieb mir, tut Ihnen nicht leid, die Schule mit 1200 Mädchen zu lassen und nur für 15 Mädchen im Noviziat zuständig zu sein? Und ich dachte, ihr ahnt nicht. Ich war heilfroh, zusammen mit den Mitgliedern des Noviziats das Wesentliche tun zu dürfen. Alles ist ja wichtig für das Reich Gottes, aber für mich war das wirklich eine Gebetserhörung. Jetzt mal intensiv Glauben zu vermitteln, die Heilige Schrift, das Wort Gottes, Liturgie, Missionsgeschichte, unsere Kongregationsgeschichte. Und dazu auch eine unverdiente Gnade, hatte ich die volle Unterstützung und das Wohlwollen meiner Priorin. Ich konnte damals schon einzelne Themenbereiche ganzheitlich behandeln, Bewegung und Tanz einbringen. Zu den Festen bereiteten wir biblische Theaterstücke. Ich übersetzte deutsche Lieder und erarbeitete mit der Gruppe zum Beispiel das Transiamus zu Weihnachten und vieles mehr. Es war eine lebendige und sehr kreative Zeit. Natürlich auch mit Höhen und Tiefen, bedingt durch die gelungenen oder verfehlten Reifungsprozesse, die jeder in der Nachfolge Christi erfahren und durchmachen muss. Doch wieder, diesmal für mich unerwartet, wurde ich gebeten, eine andere Aufgabe zu übernehmen. Dieser Wechsel war nicht so leicht für mich, aber ich habe mein Ja gesprochen und dann auch im konkreten Fall umgesetzt. Nicht wie ich will, sondern dein Wille geschehe. So wurde ich damals auch als junge Schwester betraut mit der Leitung eines Konvents mit lauter älteren, bewährten Schwestern, weil dort das Klima sehr günstig ist. Aber der Ruf war eben nicht sehr attraktiv. Aber als ich hörte, dass keiner dort die Verantwortung übernehmen wollte, hat der Heilige Geist mir etwas eingeflüstert. Und ich habe verstanden, gerade jetzt gerne zu diesen Schwestern zu gehen. Und das hat sehr gute Folgen gehabt, denn diese spürten, dass ich mit offenem Herzen und froher Erwartung komme, und es war einfach schön, wie sie alle mit mir zusammenwirkten. Wir studierten die Konzilsdokumente. Wir gestalteten zusammen den Garten. Biblisch inspiriert. So als ein Garten Eden zum Beispiel. Und nach einem halben Jahr luden wir die Schwestern von Linda und andere Häuser zu einem gemeinsamen Treffen ein. Es war herrlich zu sehen, wie die Schwestern sich freuten und plötzlich Karuaru von einer anderen Seite kennenlernen durfte. Das war für mich so ein galiläischer Frühling. aber leider dauerte er nur 6 Monate. Wieder völlig überraschend zum Hochfest Marias, aufgenommen in den Himmel, 15. August, wurden wir eingeladen, das Jubelfest einiger Schwestern in Olinda mitzufeiern. Als jüngste von den Mitschwestern im vollbeladenen Jeep setzte ich mich hinten in den Kofferraum. Die etwas holprige Fahrt über das Bergland nach Olinda erschütterte mich nicht wenig. Doch was dann kam, war mehr als nur äußerlich erschüttert zu werden. Vor dem großen vorderen Einfahrtstor der Accademia Sancta Gertrudis in Olinda stand ernst und feierlich unsere Superiorin, Schwester Gregoris. Sie empfing mich sehr lieb, aber viel ernster als sonst und sagte: Schwester Lucida, erschrecken Sie nicht. Vom Generalkapitel in Rom kam die Nachricht, Sie sind zur Priorin gewählt. Nehmen Sie die Wahl an. Nach einem kleinen Schock, ich bat um ein wenig Bedenkzeit. Und dann spürte ich doch, der Herr ruft mich, ob es mir passt oder nicht. Und er will mich halt ganz. Ich weiß noch, ich habe nur noch schnell eine Dusche genommen, mich gefasst und den Heiligen Geist gebeten, dass er mir beisteht, damit ich die rechten Worte finde und vor allem das große Vertrauen bekomme. Es blieb gar keine Zeit zum Denken, ach Herr, ich bin doch zu jung. So sagte ich mein Ja und nach kurzer Zeit holte mich die Superiorin und führte mich in den Kapitelsaal zu den bereits versammelten Schwestern. Sie begrüßte mich und gab mir das Wort und da ließ ich einfach mein Herz sprechen, fasste mich kurz und spürte ein großes Wohlwollen der Schwestern.
Ja, herzlichen Dank, Schwester Lucida, dass Sie uns so lebhaft Ihre Berufungsgeschichte erzählt haben. Es war so spannend, es tut mir wirklich leid, an dieser Stelle jetzt unterbrechen zu müssen. Darf ich Sie zum Schluss bitten, dass Sie uns noch ein Berufungsgebet vorsprechen?
Mein Herr und mein Gott, du allein kannst uns glücklich machen. Du allein schenkst die Berufung. Du bist der dreifaltige Quell der Liebe und des Erbarmens. Du bist da. Du hast jeden von uns beim Namen gerufen. Öffne uns ganz für dich. Lass uns immer tiefer das Geheimnis deiner persönlichen Liebe annehmen und aus dieser lebendigen Beziehung leben. Entzünde neu in uns das Feuer deiner Liebe und hilf uns, dich heute durch unser Reden und Tun, durch unser ganzes Sein zu bezeugen. Lass uns wachsam in deiner Gegenwart leben und in allen Menschen dich als den Verborgenen ehren und lieben. Schenke deiner Kirche heute und in Zukunft Menschen, die sich betroffen durch dein Wort und aus der Erfahrung deiner Liebe leidenschaftlich einsetzen für dein Reich und die Rettung der Menschen. Schenke uns Priester und Ordensberufungen, vor allem auch engagierte Christen, die mitten in der Welt, in Ehefamilie oder als Ledige dich bezeugen und so Licht und Salz sind für alle, die orientierungslos nach dem Sinn des Lebens suchen. Wir vertrauen deiner Liebe. Maria, du Mutter aller Berufenen, bitte für uns.
Amen. Dankeschön, Schwester Lucida, für Ihre wunderschöne Berufungsgeschichte. Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Danke Ihnen auch.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen und weiter viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf aus Würzburg.